So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Und der Synagogendiener reichte ihm die Buchrolle mit den Worten des Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und wählte die Stelle aus, an der es heißt: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Jesus rollte das Buch wieder zusammen und gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann und sagte: Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Und wir hören Johannes 20, 21. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Erster Mose 1, 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für deinen Geist und danke für diese Zeit, in der du wirken möchtest. Und mach unser Herz ruhig und gebrauche das, was jetzt kommt, zu deiner Ehre. Amen. Letzten Sonntag haben wir Ostern zusammen gefeiert und es war ein sehr bewegendes Fest, fand ich. Und Joschi hat in seiner Predigt immer wieder die Frage gestellt: Was für ein Tag ist heute? Und die Kinder haben geantwortet: Sonntag. Genau. Und dann, daran sollte die Realität deutlich werden, dass wir in der Auferstehung leben, dass wir nicht mehr im Freitag leben, sondern an Ostern. Jesus ist auferstanden und dadurch verändern sich auch die Erlebnisse, die dunklen Erlebnisse, für die der Karfreitag dann stand. Eben unser Alltagssehen durch die Osterbrille und nicht mehr durch die Karfreitagsbrille. Jesus lebt. Auch in der Woche danach, oder? Na gut, ist noch ein bisschen verhalten, das ist schon lange her, ne? Jetzt gilt es natürlich weiterzugehen und zu fragen: Was bedeutet der Sonntag für den Montag? Ja? Oder anders gesagt, was bedeutet Ostern für die Arbeitswoche, die Berufswelt, mein Studium, meine Schule oder da, wo wir viel Zeit verbringen? Und wie denken wir als Christen überhaupt über diese Arbeit, über unseren Beruf? Ist Arbeit notwendiges Übel oder ist es Gottes Plan? Und ich möchte mit euch heute dieser Frage nachgehen: Wie können wir unseren beruflichen Alltag aus der Perspektive des Evangeliums von Ostern her prägen, leben, denken und gestalten? Unter diesem Thema gibt es viele Einzelthemen, auf die ich gar nicht alle eingehen kann. Ich möchte ein paar Anregungen geben und mein erster Punkt ist zunächst einmal die Grundlage vom Evangelium herzulegen. Und das sind einige Texte, diese ersten beiden Texte, die wir eben gelesen haben von Vera, die Vera uns vorgelesen hat. Und sie stellen Jesu Anliegen und Jesu Vision für das Leben überhaupt vor. Fangen wir mal an in diesem ersten Text in Lukas Kapitel 4. Ja? Und da tritt Jesus quasi zum ersten Mal ans Mikrofon bei Lukas. Und er verkündet seinen spezifischen Auftrag. Wozu ist Jesus gekommen? Sein Evangelium. Und was wir sofort merken ist, bei Jesus geht es um eine umfassende Erneuerung dieser Welt. umfassend. Wiederherstellung, Heilung. Jesus sagt, mit mir beginnt eine neue Zeit, in der die Armen gute Nachrichten bekommen. Gefangene befreit werden, Blinde werden sehen, Misshandelte soll geholfen werden und Gott soll sich allen gnädig zuwenden. Gott beginnt in Jesus eine gnadenbasierte Beziehung zu allen. Also ein umfassendes Evangelium, aus dieser Beziehung heraus Erneuerung in diese Welt. Da geht es sowohl um meine persönliche Gottesbeziehung, als auch um ganz praktische Aspekte wie Armut, Misshandlung und so weiter und so fort. Und der Kontext, was danach kommt, nach Lukas 4, macht deutlich, Jesus ist kein Schwätzer. Der sagt nicht nur, sondern er krempelt die Arme hoch und fängt an, das zu demonstrieren. Tausende macht er satt, Blinde werden sehend und er demonstriert diese Wahrheit. Er setzt Ausgegrenzte, von der Gesellschaft Ausgegrenzte, ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit und die anderen empören sich darüber. Jesus war eben mächtig in Worten und in Taten. Und das sollte uns, die wir Jesus nachfolgen, von Ostern her immer wieder wachrütteln, was ist unser Evangelium? Denn die Art und Weise, wie wir das Evangelium oft zusammenfassen, klingt, wenn wir nicht aufpassen, ein wenig anders. Wenn wir, auch als Evangelikale, die Frage beantworten, sagen wir sehr häufig, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, damit Gott dir gnädig ist. Und das ist und das bleibt das Zentrum des Evangeliums. Ein persönlicher Neuanfang mit Gott ist möglich. Und wenn du nichts hörst von dieser Predigt, das ist das Wichtigste, was du heute hören musst. Ja? Aber Jesus bleibt nicht auf Golgatha stehen. Er geht weiter. Er steht auf, ja, und sendet uns. Und es geht ihm nach wie vor um Wiederherstellung von Beziehungen und Heilung für die Welt. Er lehrt uns zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und nicht erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Er sagt uns, ihr seid das Salz der Erde. Zuerst kommt Christus in mich und nach Ostern geht der Christus durch mich in der Kraft des Heiligen Geistes in diese Welt und er sendet mich. Und wenn du beispielsweise am Ende einer Predigt, so wie Ostern oder die Woche davor, am Ende einer Predigt hier die eine Reaktionsmöglichkeit hast, etwas am Kreuz zu machen. An Ostern war das, irgendwas aufzuschreiben, abzuwischen. Dann geht es nicht nur darum, das hier zu tun, sondern am Montag zu überlegen, was heißt das, was ich da gestern gemacht habe, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, auf meiner Arbeit. Ja, Dinge in Ordnung zu bringen. Praktische Veränderung in meinem Leben und in der Gesellschaft. Das Evangelium zeigt uns, dass Jesus in diese Welt kommt und sie dann von innen nach außen hin erneuern will. Es fängt immer in meinem Herzen an. Wir haben kein Evangelium, was nur irgendwie Macht, sondern von innen, aber dann auch nach außen. Wenn mir das klar geworden ist im Lukas-Evangelium, gehen wir in die Johannesstelle rein. Und da wird es nochmal besonders deutlich, wenn Jesus sagt, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Das ist unmittelbar nach der Auferstehung, hat Jesus diesen Auftrag seinen Jüngern gegeben. Das ist der Missionsauftrag im Johannesevangelium. In Matthäus steht er noch ein bisschen anders. Aber das ist ein Vermächtnis. Shalom. Friede sei mit euch. Shalom. Umfassender Friede, umfassende Erneuerung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und was hier geschieht, ist, dass diese Erneuerungsvision aus Lukas 4 jetzt nicht mehr nur auf Jesus begrenzt ist, sondern auf alle, die Jesus nachfolgen. Das ist unser Auftrag. Und das ist ein schöner Auftrag, oder? Ich liebe ihn. Es ist so schön, darin zu leben. Wir sind in Jesus Gesandte Gottes, um einer verlorenen Welt Hoffnung zu bringen, wo wir doch selber Hoffnung brauchen. Und im Neuen Testament gibt es jetzt noch viele, viele Bilder dafür, die das aufgreifen, wenn der Apostel Paulus schreibt, dass wir jetzt Christi Leib sind, dass wir seine Hände, seine Füße, seine Augen, seine Liebe sind in dieser Welt. Und er will durch uns wirken. Und das ist die Schönheit der Gemeinde Jesu. Und jetzt sagen wir oft, ja, das mit der Gnade weitergeben, das können wir. Aber wir können doch keine Blinde heilen. Wie soll das denn gehen? Dann sage ich, Stimmt, wir können keine Blinde heilen, aber auch wir können um Heilung beten, oder? Und es ist uns ein Anliegen als Gemeinde, dass wir jeden unserer Gemeinde, der das möchte, dazu befähigen, ganz einfach und ganz schlicht voller Glauben auch an der Arbeit für Kranke zu beten. Ja, dass das etwas Normales ist. Wir machen hier Gottesdienste für Gebet, mit Gebet für Heilung, nicht damit die FEG ein Ort wird, wo man hinpendelt, wenn man krank ist. Nein, um Aufmerksamkeit für eine Gesellschaft zu erwecken, die bei Gott keine Hoffnung hat, um zu zeigen, doch, wir glauben es. Und dann die alle, die das wollen, da draußen am Montag, am Dienstag zu befähigen, das ganz natürlich auch zu tun, wenn kein Gottesdienst für Gebet für Heilung ist. Wo ist der nächste Gottesdienst für Gebet für Heilung? Dann, wenn du ihn auf deiner Arbeit anbietest. Amen. Super, 365 Tage Gottesdienst mit Gebet für Heilung. Und manchmal auch in der FEG. Einverstanden? Super, dann können wir ja weitergehen. Ist das das Einzige, was wir machen? Nein, nein. Ja, auch Christen können Augenmediziner werden. Und Augenmediziner steht mehr als jetzt, weil das im Kontext von Blinde steht, auch Mediziner oder Krankenschwestern, Krankenpfleger werden. Oder noch weiter gefasst, du kannst online heute Mittag bei Christoffel Blindenmission ins Netz gehen, du kannst ein paar Euros überweisen für die und du sorgst mit deinem Geld, dass in armen Ländern Blinden die Augen geöffnet wird. Ja, für ein paar Cent, dass Kinder in Afrika beispielsweise gar nicht erst am grauen Star erblinden. Es ist gewaltig, was wir heute tun können. Wir können Krankenhäuser bauen. Keine Ahnung. Und es wird deutlich, es ist ein ganzes System, dass wir heute ein Gesundheitssystem in Deutschland haben, das so gut ist, das nicht alle Kranken heilen kann. Nein, aber das eine Menge tun kann, haben wir auch Ärzten zu verdanken und vielen Christen, die geforscht haben. Und jeder kann in diesem ganzen System, und da meine ich jetzt nicht nur Blinde heilen, sondern in diesem ganzen Gesundwerden, wir wissen, was alles dazu gehört, Ernährung und so weiter, etwas dazu beitragen. Und dann höre ich, ja, aber wir können doch keine gesellschaftlichen Missstände aufdecken und überwinden, oder? Und ich frage zurück, wieso denn eigentlich nicht? Haben wir hier keine Journalisten, die Missstände in unserer Gesellschaft aufdecken? Und dann sehe ich doch leuchtende Vorbilder, ja, die irgendwelche Ungerechtigkeiten aufdecken. Oder gehen wir weiter, nicht nur aufdecken, sondern heilen, helfen, Sozialarbeiter. Ja? Fahr doch mal beispielsweise nach, ja, genau, den kennst du. Fahr doch mal nach Kofalsalem. Und das ist ja nur ein Beispiel, wo Menschen versuchen, im Auftrag Gottes Missstände, in diesem Fall Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, eine Zukunft, eine Hoffnung, eine Perspektive zu geben. Ganz begrenzt. Und da sind ganz viele andere hier auch. Oder es gibt es hier keine Künstler, die durch irgendwelche Projekte neues Leben in irgendwelche toten Ecken unserer wunderbaren Stadt bringen, um sie noch schöner zu machen. Friede mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und was sich daraus für uns als FEG Lüneburg ergibt, ist, dass wir in unseren Hauskreisen und da, wo wir zusammenkommen, nicht nur geistlich über unsere intimsten Erfahrungen mit Gott reden wollen. Das ist auch schön und das ist auch wichtig. Da fängt es immer wieder an. Was erlebst du mit Gott? Aber die Frage ist auch, was muss diese Gesellschaft durch dich erleben, dass Gottes Reich mehr kommt? Spannende Frage. Was ist dein Beitrag? Ja, wo trägst du mit dem Heil, was du von Jesus empfangen hast, für Versöhnung in diese Welt? In dein familiäres Umfeld, aber dann auch in unsere Nachbarschaft, wo wir wohnen, wo wir zu Hause sind, wo wir uns investieren. Und eben auch in unseren Beruf und in unsere Arbeitswelt. Und wenn wir das nicht tun, teilen wir diese Welt in zwei Welten. Die gute am Sonntag und die böse am Montag. Und es ist die eine Welt. Und es ist der eine Gott, der diese Welt noch nicht aufgegeben hat, sondern uns hineinsendet mit seinem Heiligen Geist, weil er Hoffnung hat, weil er lebt. Ja. Und damit sind wir bei dem Thema angekommen, wo ich eigentlich hin will, Glaube und unser Arbeitsplatz. Aber diese Grundlage war mir wichtig. vom Evangelium her anzugehen und nicht nur zu sagen, Christen müssen. Das ist Moral, das ist Gesetz. Nein, das soll sich jetzt entfalten. Und wie das aussieht, da gibt's so viele Wege und da muss Freiheit drin sein. Und da gibt's, das kann ich gar nicht alles sagen, das wisst ihr. Ich will ein paar Anregungen geben. Viele Menschen, auch Christen, arbeiten, um sich ein Leben nach der Arbeit zu ermöglichen. Du hörst das morgen wieder im Radio. Oh, es ist Montag, aber das Wochenende kommt. Halleluja, es wird unterbrochen von 1. Mai. So ein Schwachsinn. Sorry, ich wollte jetzt niemandem zu nahe treten, aber soll ich jetzt die ganze Woche vergeuden? Absitzen, irgendwie Langeweile? Nee, Gott hat eine bessere Perspektive für mich. Ja? Für andere wiederum ist Arbeit ihr einziges Lebenselixier. Die leben, um zu arbeiten. Da sage ich, naja, ist das alles? Versteht ihr, in diesen Extremen leben wir. Und was hat das Evangelium jetzt für eine Gestaltungsfreiheit und Hoheit und Schönheit für unser Leben zwischen Sonntag und Sonntag? Und auch für die deren Arbeitsplatz momentan nicht so rosig aussieht oder die keine Arbeit haben oder die in Rente sind oder die noch zur Schule gehen, ihr Lieben, bitte übersetzt dieses Thema für eure Lebensbereiche. Das hat eine ganz hohe Relevanz für uns alle. Diesem Thema widmen wir unbewusst eine Menge Aufmerksamkeit und es ist wichtig, auch immer wieder vom Evangelium her das zu beleuchten. Ja? Und das führt mich zu der nächsten einfachen Frage, warum gehst du morgen arbeiten? Beziehungsweise, warum gehst du eigentlich nicht arbeiten? Ja? Warum gehst du arbeiten? Warum gehst du zur Schule? Warum gehst du zum Studium? Dafür gibt es eine Menge Gründe. Ich will nur mal ein paar Missverständnisse sagen. Wir gehen nicht wegen dem Sündenfall arbeiten, okay? Da war Kapitel 3 und seit 1. Mose 3 gehe ich arbeiten. Nein. Arbeit gab es auch schon vorher. Arbeit gab es auch schon im Paradies. Und Arbeit ist auch keine schreckliche Strafe Gottes. Ja? Nein. Treib diese Gedanken weit von dir weg. Ja? Arbeit ist Ausdruck unserer Gottesebenbildlichkeit. Halleluja. Ja? Schaut in den ersten Seiten der Bibel. Wie stellt sich dieser Gott eigentlich vor? Wir lesen von einem Gott, der schuf. Ein Gott, der bewegt, der sammelt, der ins Leben ruft, der gestaltet, der spricht. Und der dann auch segnet und sich an dem Werk seiner Hände freut, der Pause macht. Gottes Identität liegt nicht in seiner Schöpfung, aber aus seiner Identität schafft er und grenzt sich dann ab, verliert sich nicht in seiner Schöpfung und in seinem Schaffen. Und Arbeit war für Gott kein Fluch, sondern eine Freude, eine Erfüllung. Aus seiner Fülle heraus hat er gestaltet und schau dich doch an, wie gut du geworden bist, oder? Zweifel. Ja, gut. Nein, ich glaube das. Gott ist zufrieden mit seinem Werk und er freut sich daran. Und Arbeit kann so viel mehr sein, als nur mein Leben zu versorgen nach der Arbeit, sondern es ist Ausdruck meines Lobpreises. Heute singen wir Lieder, morgen gehen wir zum Lobpreis Gottes arbeiten. Das ist eine ganz andere Vision. Schaut mal, was Paulus im Neuen Testament sagt. Alles, was ihr tut und was ihr sagt, alles soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus Christus dem Herrn gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt. Ihr Schüler, fangt doch mal an, auf dieser Ebene euer Abitur zu schreiben oder die Hauptschule zu machen oder was auch immer ihr gerade bewegt. Nicht für die guten Noten, sondern ich lerne zur Ehre Gottes. Ich gehe arbeiten zur Ehre Gottes. Ich versuche das immer wieder deutlich zu machen, dem Marc, wenn er morgen wieder Stühle stellt für den Alpha-Kurs mit 60, 70 Stühlen da. Marc, du stellst keine Stühle. Ist doch Quatsch, dass du Stühle stellst. Du bereitest Plätze für die Ewigkeit. Das ist völlig anderes. Ja? Ich studiere oder ich gehe arbeiten zur Ehre Gottes, nicht für meine Karriere, auch nicht für meinen Chef. So viel kann er mir gar nicht geben, dass er mich verdient. Ja, oder? Ist das so? Und das wird man sehen an der Art, wie ich arbeite, wie ich mit meinen Kollegen umgehe, an der Freude, die ich habe. Das hat so viele Facetten. Das ist eine viel höhere und schönere Motivation. Und die kann mir keiner rauben, weil mein Schöpfer lebt. Und er ist mit mir. So, mein großes Thema. Frage, warum gehst du arbeiten morgen? Könnt ihr morgen gleich in dem Bistro drüber austauschen. Was unterscheidet dich als Christ von deinem Kollegen, der noch nicht glaubt, aber dich morgen arbeiten sehen wird und sagen, was ist mit dir los? Ja. So, wenn das so ist, dann stellt sich die Frage, welchen Beitrag kann unser Glaube leisten für unsere Arbeit? Und wie kann Gemeinde dabei helfen, dass es lebendig bleibt? Wir wissen, wir leiden unter dem Sündenfall. Das ist nicht alles nur rosig. Es gibt dieses Kapitel 3, 1. Mose 3, diesen Sündenfall, wo Gott die Arbeit auch unter einen Fluch stellt. Und seitdem wächst Unkraut. Und wenn ich in meinen Garten gehe und mich freuen will, dann sehe ich es. Und ich habe es nicht gesehen. Und seitdem ist Frust in unserer Arbeit. Und seitdem dauern Dinge und misslingen Dinge und gehen auch mal schief. Und wir leiden darunter auch. Das kostet Kraft. Aber wir werden nicht aufgeben, weil wir von Ostern her kommen, oder? Okay. Also, welchen Beitrag leistet unser Glaube für unsere Arbeit? Und ein erster Impuls. Der Glaube bietet dir die Gelegenheit, neuen Sinn für deine Arbeit zu entdecken. Ja. Ich denke, es ist unser Auftrag, dass wir als Gemeinde uns immer wieder den Sinn von Arbeit aus dem Wort Gottes in Erinnerung rufen. Und deshalb auch diese Predigt oder auch in euren Hauskreisen. Oder selber das Wort Gottes zu studieren, auf das Thema Arbeit hin. Schaut gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Noch im Paradies, 1. Mose 2, finden wir diesen grundlegenden Auftrag, den Gott uns Menschen gegeben hat. In dem ganzen Streit um die biologische Schöpfung der Schöpfung vergessen wir manchmal diese theologische, fundamentale Bedeutung für unser Leben in diesem Satz. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer. Und das entscheidende Wort hier ist herrschen. Und wenn wir das als Deutsche hören, dann berauscht uns das nicht gerade, die meisten zumindest. Ne? Wir denken schnell an Herrschsucht, an Unterdrückung, an autoritäres Handeln, ja. Es ist bei uns immer noch negativ besetzt und dann kommen unsere Umweltschützer, die uns zurecht mahnen und was ist daraus geworden? Ja, ist nicht alles so. Trotzdem haben wir diesen Auftrag und es ist ein positiver Auftrag. Und wir müssen verstehen, was heißt das eigentlich, die Wortbedeutung von herrschen? Wie ist sie gefüllt? Wie würdest du das übersetzen? Was bedeutet herrschen? Ich habe euch die Wortbedeutung aus dem Hebräischen mitgebracht. Ja, da steckt das Wort schützen drin, ordnen und weiterentwickeln. Schützen, ordnen, weiterentwickeln. Und man kann diese drei Worte zusammenfassen mit dem einen Wort kultivieren. Kultivieren. Kultiviert meine Schöpfung. Und ich will das mit ein paar Bildern verdeutlichen, was das denn bedeutet. Ein Gärtner. Ja, der ein wildes Stück Land vorfindet und das in einen Garten verwandelt, der pflanzt und sät und macht und kultiviert. Das ist schützen, ordnen, weiterentwickeln an diesem Acker. Ein Lehrer, ja, der eine wilde Schulklasse hat und sie dahin bringt, dass sie zuhören, ihre Hausaufgaben machen und lernen. Kultiviert, ja, hat einen anderen Acker. Ein Architekt, der ein runtergekommenes Gebäude in ein modernes, funktionales, inspirierendes Bauwerk verwandelt, das ist kultivieren. Jemand, der mein Büro, meine Hütte, ja, in einen Raum mit Ausstrahlung verwandelt, das ist ein Künstler, ja. Eine Designerin, die einen Haufen Stoffballen, ja, verwandelt in kleidende Anziehsachen, dass jemand, boah, das ist kultivieren. Der herrscht über den Stoff. Ein Arbeiter am Band einer Pharmafirma, der aus einem Haufen Chemikalien was macht, dass in jeder Pille die gleichen Inhaltsstoffe drin sind, die gesund machen sollen, das ist kultivieren. Und jetzt könnte ich fortfahren und viele, viele, viele Beispiele nennen für kultivieren. Und jetzt bist du vielleicht kein Gärtner oder Lehrer, aber vielleicht sorgst du dafür, dass Leute gute Schuhe kriegen morgen wieder. Ja, du bist Schuhverkäuferin. Oder du bist Mutter und sorgst dafür, dass deine Kinder Zuwendung und Liebe und Essen und Erziehung bekommen und nicht im Chaos versinken.
Und manchmal hast du bei dem Unkraut auch gedacht, ja, das wächst bei mir auch. Ja, immer wieder die gleiche Unordnung oder sowas. Ja. Oder du arbeitest in einer Firma, die Lasertechnik herstellt, hier in Lüneburg, ja, und sorgst dafür, dass kranke Menschen an der richtigen Stelle bestrahlt werden und nicht an der falschen. Und du trägst dazu bei, dass das passiert, was Gott hier sagt. Was auch immer du tust, vieles, nicht alles, vieles hat zu tun mit Schützen, Ordnen und Weiterentwickeln. Auch unsere Handwerker, in welchem Betrieb sie auch immer arbeiten. Und was das bedeutet, ist, dass deine erlernte Tätigkeit, die du in einer Schule oder in der Berufsschule oder in einem Handwerk, die erstmal mit Gott nichts zu tun hat, plötzlich etwas ist, was ewigkeitsrelevant ist. Das ist eine ganz andere Motivation. Ja? Dass du einen wichtigen Beitrag leistest, nicht erst dann, wenn du deine Arbeitskollegen evangelisierst und davon Bedeutung für deine Arbeit bekommst, Christliche. Das hat evangelikale Welt vernachlässigt. Ich gehe arbeiten, um meine Menschen für Jesus zu erreichen. Das auch. Das ist schön. Das ist ein schönes Hobby. Aber ich gehe erstmal arbeiten, um zu arbeiten. Und mit meiner Arbeit, insofern sie schützen, ordnen oder weiterentwickeln ist, ist Mitarbeit an Gottes Erneuerungsbewegung. Und das ist nicht, wie du an deinem Computer morgen leidest, ja, oder was auch immer, das Auto, den LKW, den du fährst, ist ein Beitrag dazu, dass Gottes Welt gebaut wird. Und du kannst Gott da drin erleben, weil es ist seine Welt. Und ich hoffe, damit einen Beitrag zu leisten, dass in diesem Normalen das Ewige drin ist. Ja. Und wenn du das lernst, so zu sehen, dann kannst du auch lernen, deine Anerkennung vom Schöpfer zu erhalten. Dann ist es egal, ob irgendjemand morgen Abend gesehen hat, ob du eine gute Sache gemacht hast, sondern hast für den einen, der dich belohnt und der dich sieht, gearbeitet. Und das ist schon mal eine Menge. Da kannst du vernachlässigt sein oder weiß ich was, du kannst aufrecht gehen. Du hast eine größere Vision. Du bist nicht abhängig von der Anerkennung von Menschen. Ja? Und guck mal dieses Bild. Drei Arbeiter. Der eine sagt, ich baue einen Stein. Oh, ist das mühsam. Er sagt dir, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster und sagt, ich baue eine Kathedrale. Was baust du morgen? Wer bist du von diesen dreien? Ich bin ja nur Rentner. Ja, ja. Preis den Herrn für Rentner, die mit Gott unterwegs sind. Ja, so, also. Ja. Kürzlich saß ich mit einem Unternehmer zusammen und wir sprachen darüber, wie können wir unsere Umgebung dienen durch unsere Arbeit. Und er meinte, dass er vielleicht ein paar Fahrzeuge, die er repariert, für Menschen reparieren kann, die das sich selbst nicht leisten können. Ja, das ist ein sozialer Beitrag. Ich repariere Autos und ich verdiene damit Geld und ein paar kann ich, ne, für, weiß ich, alleinerziehende Mütter oder sozial schwache Menschen so machen. Und wir kamen ins Gespräch und wir haben erkannt, das ist eine tolle Idee, aber die kommt erst an 10. Stelle. Ja. Was ich dir heute Morgen deutlich machen möchte, ist, um was es bei dem da geht, ja, ist, die besten Autoreparaturen und Lackierungen in Lüneburg zu machen, jeden Tag auf einem hohen Niveau mit einem tollen Team und zu einem fairen Preis. Und die Reparatur oder Lackierung jedes einzelnen Fahrzeuges als einen Beitrag zur Heilung dieser Welt zu sehen und dabei Umweltschutz auch immer mehr zu berücksichtigen. Weil Gott gefallen hat, wenn wir unsere Welt entwickeln. Und zu verstehen, dass Gott nicht nur Gefallen daran hat, wenn sich Krankenschwestern darum sorgen, dass Menschen wieder gesund werden oder Pastoren predigen und meinen, Pastoren haben einen besseren Beruf. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass Pastorsein der beste Beruf ist. Ich hoffe, du sagst es von deinem Beruf auch, von deiner Berufung. Ja. Wenn Leute einen guten Postversand nutzen können und wir Briefträger haben, die zuversichtlich das machen und gerne machen. Oder wenn Menschen ein tolles Bühnenbild in unserem wunderbaren Theater herstellen. Oder. Und natürlich auch, wenn sie zum Arzt gehen und vom Arzt eine gute Behandlung bekommen. Und wie gesagt, die Chance besteht darin, dass wir diese Verbindung von unserem Glauben zu unserem Alltag durch Gott bekommen. Dann bekommt es eine höhere Bedeutung. Ja, dass wir mitwirken an Gottes Erneuerung. Und fragen, dann können wir auch fragen, wie kann das noch mehr werden? Darf es ein bisschen mehr Evangelium in deiner Arbeit sein?
dann, ja, wie kann meine Arbeit noch mehr geprägt sein von diesem Gedanken, wenn ich wirklich zur Ehre Gottes arbeiten gehe, wie könnte sich das dann noch verändern? Was müsste sich noch mal verändern? Aber das von Freude und nicht, ich muss, Gesetz. Wie kann ich mehr mitwirken, dass Gott mehr geehrt wird und Menschen hineinkommen in das, was Gott mit dieser Welt will? Wäre das vielleicht eine Weiterqualifikation sinnvoll? Um meine Arbeit noch besser zu machen, gehe ich dieses Jahr zu dieser Fortbildung. Zur Ehre Gottes. Nicht, um mich zu verdünnisieren. Ja? Es geht nicht in erster Linie um Gewinnmaximierung. Müsste ich demnächst vielleicht mal eine Arbeit suchen, mit deren Produktion oder Abläufen ich mich mehr identifizieren kann? Müsste ich vielleicht einfach mal besser oder motivierter oder ehrlicher oder pünktlicher oder strukturierter an meine Arbeit gehen als Christ? Halleluja! Das ist auch eine Erneuerung, wenn Menschen, die zum Glauben kommen, die nicht lebensfähig waren oder weiß ich was, jetzt hineinkommen und aus diesem, oh, macht mal, nee, du kannst auch was machen. Und das ist die Richtung unseres, des Evangeliums, Menschen zu befähigen, am Arbeitsleben teilzunehmen und natürlich als Gemeinde dazu fragen, wie können Übergangsstadien stattfinden? Das ist ein Riesenthema. Ja, ich will das nicht verkürzen, nur anregen. Aber ich wünsche mir, dass wir auch in unserer Gemeinde Diskussionen und Plattformen haben für solche Gespräche. Vielleicht in unseren Hauskreisen, vielleicht auch mal eine extra Gruppe auf Zeit oder nur für dieses Thema oder in einem Seminar. Wir haben hier so viele Lehrer. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann in der FEG hier ein Seminar haben, wo sich Lehrer treffen, die darüber überlegen, wie können wir das Evangelium mehr an unsere Schulen tragen? Oder wie können wir als christliche Lehrer Unterschiedsbeziehungen machen? Wie können wir Gebet einfließen lassen? Vielleicht auch Seelsorge in Anspruch nehmen oder Mentoring-Beziehungen, Zweierschaften. Es gibt diesen tiefen Sinn für Arbeit und wenn du ihn nicht findest, dann lass ihn dir doch erstmal helfen. Frag doch mal in deinem Hauskreis, also ich weiß den Sinn von meiner Arbeit nicht mehr. Das ist okay, dieser Raum ist da, das ist keine Anklage, es ist viel Gnade da. Seht ihr Sinn für mich in dieser Arbeit? Und einander helfen und neuen Sinn finden. Und das kann ja auch Befreiung schenken von der Suche nach dem einen richtigen Job hier auf der Erde. Wir merken, dass unsere jungen Leute immer wieder überfordert sind, diesen ganzen Angebot. Glaubt ihr, dass es wirklich den einen richtigen Job für jeden von uns gibt? Spannend. Ist genau die gleiche Frage. Gibt es nur den einen Ehepartner für dich? Dann musst du 3,5 Milliarden Menschen durchprobieren, bis du sagst, das ist der Richtige. Boah, es ist anstrengend. Entspannung auch. Entspannung. Ja. Zweiten Punkt möchte ich nur kurz streifen, dass wir Gelegenheiten bieten durch unseren Glauben für selbstkritische Reflexion. Paulus schreibt in Römer 12, in Anbetracht der Barmherzigkeit Gottes, die ihr erfahren habt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Und dann gibt er einige konkrete Hinweise in Römer 12, was das bedeutet. Ja, eure Liebe sei ohne Heuchelei. Was heißt denn das für die Geschäftswelt? Ja, segnet eure Verfolger. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Spannend, wenn man das mal in den Kontext von Beruf einfach mal übersetzt. Und dann kommen Fragen. Und das kann Teil unserer Kleingruppenarbeit sein, dass wir darüber nachdenken. Was heißt Römer 12 für meine Arbeit? Wie sieht das denn konkret aus? Passt euch nicht dieser Welt an. Da sitze ich mit einem Zahnarzt zusammen und der ist zum Glauben gekommen und sagt, Markus, wenn ich normal abrechne, mache ich pleite. Das ganze System ist auf ausgelegt. Ich habe jetzt nichts gesagt, sagt er. Ich kann das ja nicht überprüfen. Und wie soll er jetzt sein Christsein in seiner Arbeit legen? Ja, er braucht christliche Freunde, die ihm zeigen, wie machst du das eigentlich? Wie machst du das? Wie geht das? Und nicht nur mit Fingern deuten oder sowas. Und wir haben ja als Christen einfach auch die Möglichkeit, uns selbst kritisch zu hinterfragen, weil wir Gnade haben. Wir können uns ja einfach auch mal kritisieren und sagen, ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Ja. Und hier ermutige ich zur Gemeinschaft, die das ermöglicht, die das zulässt und wirklich reflektiert.
Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mal auch die eine oder andere berufsspezifische Gruppe ins Leben rufen. Weiß ich, zweimal im Jahr. Was wäre das, wenn wir einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Ärzte unserer Stadt versammeln, egal wo, ob jetzt bei uns oder vielleicht brauchen die ein besseres Ressort als bei uns, ja, wo sie sich treffen, und darüber reden, wie können wir das Evangelium in unsere Arztpraxen tragen? Wie machst du das mit dem Angebot für Gebet für deine Patienten? Sollten wir mal einen Heilungsgottesdienst, einen Patientengottesdienst im Krankenhaus anbieten, wo Ärzte beten? Und damit bekennen, wir können eben nicht alles heilen. Ja, also da ist ja ganz, ganz viel denkbar. Das ist ja nur ein Anreißen. Nur by the way, ich finde das so genial, wie ich auf diese Idee kam. Ja, wir haben jetzt diesen Alpha-Kurs laufen und da sitzt eine Dame, die wurde von ihrem Hausarzt zur Gemeinde geschickt, weil sie so alleine ist. Genial. Auf Rezeptbesuch in die Gemeinde. So weit sind wir noch nicht. Aber versteht ihr? Die Power des Evangeliums, wenn wir es doch selber glauben, am Montag und Dienstag. Ja. Und da meine ich jetzt auch die anderen, auch die Lehrer oder Erzieher, die mit ihren ganzen Problemen doch weit überfordert sind mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten, die wir bekommen. Unsere Welt ist so komplex, da brauchen wir den Geist Gottes. Und wie kommt er hinein da? Und das kann Gemeinde auch nicht alles organisieren. Da ist der Geist Gottes, der Freiheit schenkt und Kreativität. Und ich will nur Anregungen geben. Da bin ich beim dritten Punkt. Gelegenheiten schaffen für tragendes Gebet. Es ist nicht neu, wenn ich sage, dass die Bibel voll ist von Versprechen für tragendes Gebet. Und zwar für alle Lebensbereiche. Aber ich glaube, dass der Berufliche gerade einen Kontext bietet für Top-Gebetserhörungen. Ja? Und ich möchte das neu anschieben, das Gebet im Kontext der Arbeit. Warum ausgerechnet im Kontext der Arbeit? Weil wir in der westlichen Welt gelernt haben, dass wir auf der Arbeit wissen wir um unsere Ressourcen und Möglichkeiten ganz genau. Das wird alles dokumentiert und abgezählt. Horror. Ja? Als Unternehmer weiß ich, wie lange die Liquidität in meinem Betrieb noch geht bei dieser Auftragslage, bevor es tragisch aussieht. Ich weiß, wie lange Arbeitszeit es braucht, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Der Lehrer weiß, wie lange er sich vorbereiten muss, um eine Top-Stunde zu halten. Ich weiß, wie lange Arbeitszeit es braucht. Ja? Darin liegt die Stärke des Berufsalltags und die Schwäche. Wir sind darauf trainiert, unsere Ressourcen benennen zu können, abzuzählen, vor Augen zu haben, auf Excel darzustellen. Und mein Punkt ist, wenn dir in so einem Kontext irgendeine Ressource fehlt, Zeit, Kunde, Geld, dann weißt du es sofort. Du weißt das. Dein Computer sagt, du hast ein Problem. Ja? Und genauso weißt du das, wenn du dich hinsetzt und betest und deine Excel-Kurve nach oben geht, dann weißt du auch, auf wen du das zurückschieben kannst. Und das kann ein Wachstumsmotor sein für dein geistliches Leben, im Alltag Gott zu erleben. Sichtbar zu machen, dass dieser Gott in dieser Welt am Wirken ist und sie nicht aufgegeben hat, sondern Gott der Hoffnung ist. Ja? Oder vom Steuerberater dir deine Gebetserhörung zeigen zu lassen. Ja? Ich habe einen guten Freund, der macht das regelmäßig. Ja? Wo alles abgezählt ist. Und auf einmal kommt Jesus da hinein durch Gebet und fetzt deine menschliche Gleichung einfach mal durcheinander. Schön. Damit meine ich jetzt nicht, dass mit Jesus alles easy going ist. Manchmal gibt Jesus dir auch die Kraft, endlich einen Mitarbeiter zu kündigen, den du schon lange kündigen müsstest. Und wo du bisher nicht den Mut hattest, oder als Arbeitnehmer zu sagen, ich muss diese Stelle wechseln. Ja. Auch in den dunklen Seiten unserer Arbeitswelt ist Jesus auch drin. Und wozu ich heute Morgen neu Mut machen will und anregen will, ist, mach die Arbeit nicht alleine, mach sie mit Gott. Und wenn es dir hilft, und ich glaube, dass es dir hilft, dann gründet Gebetsgemeinschaften. Schaut mal, wir als Pastoren, wir fahren viele Kilometer im Jahr zu Pastorentreffen, nur um uns zu treffen, um zu beten für unsere Arbeit. Und wenn ich davon überzeuge, dass eure Arbeit erzeugt bin, dass diese normale Arbeit auch ein geistlicher Beitrag ist, wie viel Zeit setzt du dafür ein? Ich weiß, jetzt grabe ich hier gerade was, ne? Ich weiß nicht, wie das geht, aber Frühgebete auf der Arbeit. Mach einen Aushang als Schülergebetskreis. Mach einen Aushang an deiner Schule. Oder wie auch immer.
vielleicht auch mit anderen, mit Christen aus anderen Gemeinden, überkonfessionelle Gemeinschaft am Arbeitsplatz. Wir beten für unsere Patienten oder wir beten für unsere Kunden, wir beten für unser Miteinander, wir beten für die Angehörigen unserer Angestellten oder was auch immer. Es braucht Kreativität und Mut und der Geist Gottes muss das übersetzen. Und der letzte Punkt, damit bin ich dann auch durch, eben, dass wir immer wieder, dass durch unseren Glauben auch Befreiung erleben. Ja. Was meine ich damit? Dass wir immer wieder neue Gelegenheiten suchen, um Befreiung im Kontext von Arbeit zu erleben. Wir alle wissen, dass wir den Job nutzen, um uns zu definieren. Gerade in der westlichen Welt. Du wirst in der Gemeinschaft nicht gefragt, selbst bei der Gemeindeaufnahme heute Morgen wirst du nicht gefragt, wie viele Kinder hast du? Leben deine Eltern noch? Der ganze familiäre Kontext. Er wird gefragt, was machst du? Ja? Und du weißt, wenn du auf eine Party gehst, was machst du, ist eine gute Frage, ja, in Deutschland. Und dann kommt sofort eine bestimmte Definition über dich rein. Natürlich identifiziert man sich in Deutschland über den Job auch. Und das macht etwas mit meiner Identität und meinem Selbstwert. Ich bin Lehrer. Ich bin Verkäufer. Ich bin Verkäufer. Ich bin Berater. Ich bin Pastor. Ich bin Pastor. Ja? Natürlich hängt da Identität dran. Und jeder weiß, dass dieses Problem kennt jeder. Diese Identität ist hauchdünn. Papierdünn. Was passiert, wenn die tolle Firma, für die du arbeitest, auf einmal pleite geht? Was passiert, wenn man dich kündigt? Oder du in die Kritik gerätst? Oder du krank wirst? Oder für viele von uns würde das ein Riesenloch in ihre Identität reißen? Mitten ins Zentrum. Papierdünne Identität, sich über den Beruf alleine zu identifizieren. Natürlich ist das etwas Tragendes. Wenn man sich nicht an Festes bindet, sondern an diese veränderbaren Dinge. Wie wäre es, wenn unser Glaube uns eine Identität gibt, die weit größer ist als alles, was wir morgen tun? Eine tragende Identität, die bis in die Ewigkeit reicht. Dass ich auch diesen Übergang von der Arbeitswelt ins Rentendasein schaffe, gesund. Und ich denke, jetzt bin ich nichts mehr. Ja. Petrus sagt in 1. Petrus 1, 4, ja, dass Christen, die auf Gott vertrauen, sind Teilhaber an der Herrlichkeit, die Gott für uns hat. Ja, Teilhaber. Vielleicht träumst du von einer Firma. Vielleicht träumst du davon, einmal Teilhaber einer Firma zu sein. Vielleicht bist du sogar selber Firmenbesitzer. Aber in Jesus bist du schon lange. Du bist Teilhaber an deinem Himmel durch Jesus. Und er wird nie vergehen. Und das ist meine Identität. Ich bin Erbe, ich bin Kind Gottes. Ich bin gerettet für die Ewigkeit. Und ich bin der Markus und das ist gut so. Und du bist, verstehst du, durch Christus musst du dich nicht erst über deinen Beruf definieren. Naomi Klein, die das Buch geschrieben hat, No Logo, schreibt sehr interessant, Brands, Marken sind die Hauptquelle der Identität für uns. Die Marke bildet eine Art Schutzpanzer, der das ersetzt, was vor einiger Zeit noch politische, philosophische oder religiöse Ideen waren. Und es gilt nicht nur für die Marken der Schuhe, die du trägst oder für die Klamotten, sondern es ist auch das Label, auf dem du morgen wieder hingehst. Boah, ich arbeite für die drei großen Buchstaben, ja. So. Damit meinte ich jetzt die FEG. Ja, das ist selbst im christlichen Bereich so. Wenn wir auf Pastorentreffen fahren und wir uns nicht kennen und vorstellen, welche Gemeinde gehörst du? Ich gehöre zur FEG Lüneburg. Oh. Die Marke haben wir geschaffen. Nein, nein. Versteht ihr das? Darüber dürfen wir uns nicht identifizieren. Wenn unser Firmenname, dein Arbeitgeber, deine berufliche Identität so wichtig geworden ist, dann gewinnt das Macht über dich. Und das darf es nicht sein. Dann entstehen Abhängigkeiten, die nicht mehr gesund sind. Dann werde ich mehr arbeiten, selbst wenn mein Limit längst erreicht ist. Und dann lasse ich Dinge mit mir machen, von meinem Chef oder von meinen Angestellten, die sonst nie jemand mit mir machen könnte. Dann werde ich selten den Absprung schaffen, wenn es Zeit ist, auch mal zu kündigen und zu sagen, ich gehe das Wagnis ein und ich wage es nochmal neu. Schaut, im Psalm 91, da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und Psalm 84 heißt es, ein Tag im Vorhof
des Tempels zählt mehr als sonst tausend. Lieber an der Tür deines Hauses stehen, als bei Menschen wohnen, die dich missachten oder die mein Herz nicht kennen, die mich Tag für Tag klein machen, meine Seele verlieren. Ja? Und dann heißt es da im Psalm 84, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln den Frommen. Und wenn du diese Identität hast, kannst du aufrecht gehen, egal ob du morgen Erfolg haben wirst oder nicht. Natürlich liegt ein Grad von Sicherheit in unserem Job. Natürlich brauchen wir Geld. Natürlich brauchen wir unser Auskommen. Aber das Strahlen deiner beruflichen Identität ist wie ein Glühfädchen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott für dich hat. Dein Schild, deine Arbeit ist wie ein Papierschild gegenüber dem Schild Gottes, denn er der Sonne und Schild ist. Er ist dein Schutz. Viel größer als jede berufliche Identität dir geben kann. Und mit dieser Identität und Grundlage bekommt dein Chef deine Arbeitskraft. Und zwar eine gute. Aber er bekommt nicht dich. Und er bekommt nicht dein Herz. Ja, nicht deine Gesundheit, nicht deine Würde, nicht deine Träume, die du leben möchtest. Und übrigens, jeden Sonntag, wenn du den Computer zulässt, im Glauben, dass heute der Tag des Herrn ist und du kein Sklave und kein Knecht deiner Arbeit bist, ist jeden Sonntag eine kleine Revolution in dieser Gesellschaft, die sagt, du musst mehr arbeiten. Das ist ein Ausdruck von Glaube und Würde, die Gott dir schenkt. Er schenkt dir das. Ein Beitrag unseres Glaubens zu unserem Leben. Ja. Was sind die Beiträge, die unser Glaube beten kann? Ja, Gelegenheit zu finden, um unsere Arbeit neu anzubinden an den Sinn Gottes, eine höhere Motivation als nur Geld zu verdienen. Gelegenheit zu schaffen, um unseren Job zu reflektieren. Was läuft wirklich gut und wo muss ich besser werden oder wo muss ich aufstehen und etwas verändern? Die Möglichkeit zu beten, viele Gelegenheiten diese Woche, um Gott zu erleben, auch auf der Arbeit, im ganz normalen Kontext. Und am Sonntag und auch überhaupt in unserem geistlichen Leben immer wieder diese Freiheit zu suchen, die Christus mir schenkt. Ich bin kein Sklave meiner Arbeit. Ich bin ein Kind Gottes. Amen.